Liebe Geschwister, liebe Gäste, liebe Freunde, es ist schön, wieder mit euch zu sein. Und es ist schön, die Gemeinschaft zu haben mit Gott, mit seinem Wort, dass wir hier gekommen sind, auf Gottes Stimme zu hören, dass wir das hören, was Gott für unser Leben uns zu sagen hat. Wir haben ja das Lied gesungen, Jesus, meine Freude. Und ich habe eine Frage an euch. Wie ist es, wenn man dir eine Freude macht? Wie geht's dir dabei? Wie fühlst du dich?
Man freut sich selber
dabei. Man freut sich selber. Ja. Wie? Am meisten freut man sich selber. Ja? Kann man das auch anders formulieren, auch anders umschreiben? Also wenn man dir eine Freude macht, wie geht es dir dabei? Dir geht es gut dabei, oder?
Ja.
Ja? Kann man sagen, das Herz geht ein bisschen auf?
Ja.
Ja? Oder weit auf? Da kommt so ein Lächeln? Ja? Gute Stimmung, eine Freude, ja. Man kann auch glücklich sein, ist ja nicht verboten, wenn man so solche freudige Momente erlebt. Meine Lieben, mein Thema heute lautet Gott Freude machen, dass wir Gott Freude machen. Und ich fange jetzt anders an. Hat Gott uns schon Freude bereitet, irgendwann einmal in unserem Leben? Hat Gott uns schon Freude bereitet? Ich denke schon, ja. Jeder kann sich daran erinnern, wie Gott entscheidend beigetragen hat und er hat uns solche freudige Momente in unserem Leben geschenkt. Wir sind von Gott und für Gott erschaffen. Gott hatte Freude, uns ins Leben zu rufen. Und wenn das die Absicht Gottes war, sich an uns und mit uns zu erfreuen. Und jetzt komme ich weiter mit meinen Fragen. Was ist dann oder was sollte dann unsere Absicht sein? Oder besser formuliert, welche Ziele hast du in deinem Leben? Warum lebst du? Lebst du einfach so, hier ein bisschen, da ein bisschen, überall ein bisschen, nirgendwo fest? Welche Ziele hast du im Leben? In der Schule gut zu sein, voranzukommen, eine Ausbildung zu machen, zu studieren, zu heiraten, Kinder zu kriegen, so viel Geld zu haben oder gleich so viel. Welche Ziele hast du in deinem Leben? Und wenn ich das frage, denk darüber nach, ich habe das nämlich auch getan. Und ich tue das immer noch. Ich denke immer noch darüber nach. Wenn du deine Ziele in deinem Leben schon gut formuliert hast und wenn du alles dran setzt, damit du diese Ziele auch erreichst, denk darüber nach, was bleibt. denn vieles, von dem du dir vorgenommen hast, von dem, was du dir vorgenommen hast, vieles davon, wenn nicht alles, ist vergänglich. Und meine Lieben, diese Vergänglichkeit erleben wir jeden Tag und jeden Augenblick. Und jetzt, zu Corona-Zeit, erleben wir diese Vergänglichkeit verstärkt. Am Ende des Jahres 2019 haben verschiedene Meinungsforschungsinstitute vorausgesagt und alles schon fest berechnet. Für das Jahr 2020 wurde ein Wachstum, ein Wirtschaftswachstum hier in Deutschland berechnet mit plus 6 oder so. Jetzt haben wir minus 8. Wo sind die Ziele? Die sind alle weg. Alle Ziele wurden weggespült. Und das plötzlich. Und genau dasselbe kann auch mit deinen Lebenszielen geschehen. Bitte verstehe mich nicht falsch. Es ist alles gut. Schule, Studium, Familie, Kinder zu kriegen, sich zu lieben, Gemeinschaft zu haben, ja, Geld zu machen, seinen Lebensunterhalt bestreiten, ein gutes Auto zu fahren, eine Wohnung zu haben, zu kaufen, wie auch immer. Es ist alles gut, gehört alles zu unserem Leben hier. Aber das ist alles vergänglich. In einem Augenblick kann alles zu Ende sein. Und jetzt höre ich ein paar Leute, die sagen, hallo, was machst du? Nur langsam. Möchtest du uns etwa Angst einjagen? Nein, meine Lieben, das Geschäft mit der Angst ist nicht mein Geschäft. Ich möchte euch keine Angst einjagen. Ich möchte euch ermutigen, denkt ernst über eure Lebensziele darüber nach. Wir sind kein Produkt des Zufalls. Wir sind einmalig und einzigartig. Gott hat uns mit einer bestimmten Absicht erschaffen. Er tut nichts Willkürliches. Er hat etwas Wichtiges mit uns vor. Er hat alles, was wir sind und wie wir sind, richtig ausgewählt. Unsere Einzigartigkeit, unsere Persönlichkeitsstruktur hat er richtig ausgewählt. Jeder Mensch ist von Gott gewollt. Gott sagt ja zu mir und zu dir ganz persönlich. Gottes Grundwesenszug ist Liebe. Gott ist die Liebe. Wir sind zur Freude Gottes erschaffen worden. Gott wollte, dass wir leben. Gott war erfreut daran, dass er uns ins Leben gerufen hat. Und was sollte das Hauptziel unseres Lebens sein? Ihr habt das richtig erraten. Das Hauptziel unseres Lebens sollte sein, dass wir Gott Freude machen. Alles andere ist vergänglich. Alles andere kommt früher oder später ans Ende. Gott hat sich gefreut, uns ins Leben zu rufen. Und der Sinn und der Zweck und das Hauptziel unserer Existenz sollte sein, dass auch wir Gott Freude bereiten, Gott Freude machen. Hauptziel unseres Lebens. Schön gesagt, aber wie macht man das? Gott ist allmächtig, allgegenwärtig, allwissend, unveränderlich, unberechenbar, ewig. Wie kann ich Gott Freude machen? Wie? Wenn wir so in der Bibel lesen, finden wir schon einiges, wie wir Gott Freude machen können. Und für heute habe ich den Noah als Vorbild für uns mal genommen, dass wir am Leben von Noah schauen, wie Noah Gott Freude bereitet hat. Wie hat er das gemacht? Und ich lade euch ein, dass wir hier ein Vers lesen, 1. Mose Kapitel 6 und hier den Vers 9. 1. Mose Kapitel 6, Vers 9. Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten. Er wandelte mit Gott. Er wandelte mit Gott. Er lebte mit Gott. Warum lebte Noah mit Gott? Wir machen hier keine Theorie, Erkenntnistheorie oder Organisationstheorie, was das auch immer ist. Wir möchten hier was Praktisches für unser Leben lernen. Wie bereiten wir Gott Freude vor? Wie wollen wir Gott erfreuen? Noah wandelte mit Gott. Wieso wandelte Noah mit Gott? Wie hat er das gemacht? Wie hat er mit Gott gelebt so? Könnt ihr mit einem Menschen zusammenleben, den ihr nicht liebt? Ich denke, das geht ganz schlecht. Noah wandelte mit Gott, weil Noah Gott liebte. Noah lebte mit Gott jeden Tag, jeden Augenblick. Er hatte eine innige Gemeinschaft mit Gott. Meine Lieben, als Jesus hier auf Erden war, hat er Folgendes gesagt. Matthäus Kapitel 22, Vers 37. Matthäus Kapitel 22, Vers 37. Wir können auch bis Vers 40 lesen. Es geht um einen Schriftgelehrten, der fragte: Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Ab Vers 37, Jesus aber antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Gott lieben. Und wie? Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Fällt euch etwas auf? In einer einzigen Zeile, in einem einzigen Satz fällt dieses Wort von ganzem, ganz. Entweder ganz oder gar nicht. Wenn du Gott nur 95% liebst, liebst du ihn nicht. Entweder ganz oder gar nicht. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Gott freut sich, wenn wir ihn von ganzem Herzen lieben. Gott mag kein geteiltes Herz, kein Kompromiss. Er möchte, dass wir ihn über alles lieben, dass wir ihn von ganzem Herzen lieben. Wie sagte Jesus, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Ah, so einfach ist das. Ja, so einfach ist das. Und die Zusammenfassung der Gebote ist, was? Die Liebe. Die Liebe zu Gott und zu seinem Nächsten. Es geht bei den Geboten nicht darum, dass wir alles abhaken. Der reiche Jüngling hat das schon mal gemacht. Ich habe das gehalten, das gehalten, das gehalten, sagt Jesus. Dir fehlt noch etwas. Geh, verkaufe alles, was du hast. Ach so. Dann ging er traurig davon. Wieso? Er hat alles abgehakt, aber im Grunde genommen Gott nicht wirklich geliebt. Als Gott, als Jesus etwas von ihm verlangt hat, dass er sich nämlich von seinem Reichtum trennt, ging er traurig davon. Seine Liebe war nicht bei Gott und bei dem Gesetz, sondern bei seinem Hab und Gut. Kann mal ja vorkommen. Gott über alles lieben. Wenn wir das tun, wenn wir so leben, wenn wir mit Gott wandeln wie Noah, dann freut sich Gott. Wann freut sich Gott noch? Kommen wir zurück zu unserem Noah. 1. Mose, Kapitel 6, Vers 22. 1. Mose, Kapitel 6, Vers 22. Und Noah tat alles, was ihm Gott gebot. Noah tat alles, was ihm Gott gebot. Lesen wir auch im Hebräer Kapitel 11, dass wir so den Textzusammenhang verstehen in der Bibel. Hebräer Kapitel 11, Verse 6 und 7. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Hebräer 11, 6 und 7. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Wie war das mit Noah? Hat Noah Gott Freude bereitet? Er liebte Gott über alles. Er wandelte mit Gott. Gott hat ihm dann etwas gesagt. Noah, baue eine Arche. Dies und jenes, Sintflut wird kommen. Wie haben wir gelesen, Noah tat alles, was Gott ihm gebot. Wieso hat Noah das getan? Warum? Hebräerbrief, durch den Glauben. Noah hat geglaubt, hat Gott vertraut. Glaubst du an Gott? Ja, natürlich. Ich bin ein gläubiger Mensch. Das war gar nicht gefragt. Glaubst du an Gott? Ich habe nicht gefragt, was für ein Mensch du bist. Du bist ein gläubiger Mensch. Viele Menschen sind gläubig. Glaubst du an Gott? Kannst du ihm wirklich vertrauen? Vertrauen bedeutet, lass dich fallen. Lass Gott mit dir machen, was er will, nicht was du willst. Lass Gott dich führen, wohin er will, nicht wohin du willst. Seine Pläne verstehst du manchmal nicht, aber es sind seine Pläne und seine Pläne werden immer Wirklichkeit und deine Pläne werden fast immer zu gar nichts. Habt ihr die Erfahrung schon mal gemacht? Ich schon. Meine Pläne wurden manchmal zu gar nichts. Und Gottes Pläne werden immer zur Realität. Aber diese Gottespläne können wir nur im Nachhinein verstehen. Er sieht und plant schon alles im Voraus. Er sieht das bis zum Schluss und wir sehen nur bis hierher. Und wir verstehen Gottes Pläne und seine Wege nur im Nachhinein. So war das auch bei Noah. Noah hat Gott vertraut. Hat Noah dem Herrn Freude gemacht, Freude bereitet? Ich denke schon. Durch sein Vertrauen hat er Gott Freude bereitet. Gott freut sich, wenn wir ihm uneingeschränkt vertrauen. Ihr wisst das alles schon, aber denken wir ein bisschen darüber nach. Noah baut die Arche. Ja, Noah. Du bist alt und mit alten Leuten, weißt du, geschieht etwas. Das Gehirn und die Fähigkeit zu denken nimmt ab. So. Noah, du hast abgebaut. Du baust eine Arche im Trockenen. Was soll das bringen? Bist du verrückt geworden? Warum machst du das eigentlich? Ja, weil Gott gesagt hat, nein, Gott hat das nicht gesagt, das bildest du dir nur ein. Ach so. Nee, aber ich kenne die Stimme Gottes. Ich wandle mit Gott. Ja, du bist ein frommer Mann, aber auch fromme Menschen machen Fehler. Das ist ein Fehler, Noah, komm wieder zu dir. Es wird keine Sintflut geben, hallo. Es wird keine Sintflut geben. Es gibt auch keinen Regen. Was ist Regen? Wovon redest du? Sprichst du jetzt eine übermenschliche, überirdische Sprache, oder? Regen, Sintflut. Was willst du überhaupt von uns? Ja, dass wir das glauben. Warte, bis wir das glauben. Und Noah hat gewartet. 120 Jahre lang hat er gebaut und gebaut. Bei jedem Hammerschlag. Gelächter. Ja, der Noah. Der baut weiter, der macht ja sein Lebenswerk. Oh, der Arme. Aber Noah vertraut Gott. Er schaut nicht auf die Leute. Das interessiert gar nicht, was die Leute sagen, was die denken. Er vertraut Gott. Er möchte Gott eine Freude bereiten. Wir kommen weiter. Er vertraut Gott und das hat Konsequenzen. Wir bleiben weiterhin bei diesem kleinen Vers. Noah tat alles, was ihm gebot. Dieses Vertrauen ist keine Theorie. Das hat Konsequenzen, das hat Folgen. Er gehorcht. Er macht etwas Praktisches. Gott freut sich, wenn wir ihm von ganzem Herzen gehorchen. Und die ganze Tierwelt vor der Flutkatastrophe zu erretten, bedurfte es einer präzisen Logistik. Alles musste genau so ausgeführt werden, wie Gott es gesagt habe. Und Noah tat alles genau so, wie Gott es ihm aufgetragen hatte. Sicherlich war manches für ihn unklar. Er hat nicht alles verstanden. Aber er hat vertraut. Ich denke, das sollten auch wir tun, auch wenn wir Gottes Pläne nicht verstehen, auch wenn wir Gottes Gedanken nicht alle verstehen. Auch dann sollten wir Gott vertrauen und ihm gehorchen. Gehorsam, was für ein Wort ist das in unserer heutigen Welt? Ja, bist du gehorsam? Das ist fast, ja, eine Beleidigung, ja, ein gehorsamer Mensch, was ist das denn für einen? Der kann ja gar nichts, der muss immer gehorchen. Mensch, du musst auch Eigeninitiative ja irgendwie entwickeln. Nicht immer gehorsam sein, nicht immer alles machen, was die anderen sagen, ja. In der zwischenmenschlichen Beziehung mag das stimmen, aber in Bezug auf Gott stimmt das nicht. wenn wir Gott nicht gehorchen, wenn wir nicht tun, was Gott sagt, sind wir aufgeschmissen und verloren. Gott gehorchen, gehorsam von ganzem Herzen, erfreut Gott. Er freut sich, wenn wir Menschen ihm gehorchen. Ein anderer Aspekt, auch bei Noah, 1. Mose Kapitel 8, Vers 20. 1. Mose 8, Vers 20. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Nachdem alles geschah, nach der Sintflut, nach der wunderbaren Errettung, macht Noah was? Er baut einen Altar, er bringt Opfer, er lobt Gott und dankt ihm. Gott freut sich, wenn wir ihn loben und ihm danken. Und wir sollten Gott loben und ihm danken, nicht nur, wenn er uns auf irgendwelchen Katastrophen rausholt, sondern das sollte eine ständige Haltung sein. Gott loben, ihn preisen, ihm danken. Gott freut sich, wenn wir ihn loben und ihm danken. Gott hat uns zu seinem Ebenbild geschaffen. Wir dürfen auch annehmen, dass es ihm genauso geht wie uns selbst. Echte Anerkennung und Dank von anderen bauen auf. Gott freut sich, wenn wir ihm unsere Dankbarkeit ausdrücken. Der Dank wirkt doppelt. Bei der Anbetung freuen wir uns über das, was Gott für uns getan hat. Und wenn wir dieser Freude Ausdruck verleihen, dann erfreuen wir dadurch Gott. Wenn wir Gott danken, wirkt sich dieser Dank auf uns gut aus und dann freut sich auch Gott darüber. Und ein letzter Gedanke lautet, wir können Gott Freude machen, wenn wir unsere Gaben und Fähigkeiten gebrauchen. Wenn wir unsere Gaben und Fähigkeiten gebrauchen. Lesen wir im 1. Mose, Kapitel 9, Verse 1 bis 3. 1. Mose, Kapitel 9, Verse 1 bis 3. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach: Seid fruchtbar, mehret euch, fülle die Erde, Furcht und Schrecken vor euch sei über allen Tieren auf Erden und über allen Vögeln unter dem Himmel, über allem, was auf dem Erdboden wimmelt, über alle Fischen im Meer, in eure Hände seien sie gegeben. Alles, was sich reckt und lebt, das sei eure Speise, wie das grüne Kraut habe ich euch alles gegeben. Was für ein Bericht ist das? Was hat das zu sagen? Nicht nur lieben, gehorchen und vertrauen und so weiter, sondern auch was ganz Praktisches tun, arbeiten. Gott hat Noah und seinen Söhne hier sozusagen erneut die Herrschaft der Erde übertragen. Das sollten sie bearbeiten, verwalten, dafür Verantwortung übernehmen, ja, praktisch arbeiten. Gott freut sich, wenn wir unsere Gaben und Fähigkeiten gebrauchen, wenn wir ihn ja auch dadurch loben und preisen, durch unseren praktischen Einsatz, durch unsere Arbeit. Wir haben verschiedene Fähigkeiten. Wir können in verschiedenen Gebieten arbeiten. Dort, wo wir das tun, dort, wo wir tätig sind, wir können auch durch unsere Arbeit Gott Freude machen, Gott Freude bereiten. Wir sollten die Gaben, die Gott uns geschenkt hat, auch einsetzen. Zum Schluss möchte ich hier noch einige Verse lesen aus dem Matthäusevangelium. Wir bleiben immer noch bei Noah. Matthäusevangelium Kapitel 24 und hier die Verse 37 bis 39. Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohns. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch beim Kommen des Menschensohns sein. Am Anfang habe ich was gesagt über die Vergänglichkeit unserer Ziele. Wie war das mit den Menschen damals, die vor der Sintflut gelebt haben? Die hatten ja auch ihre Ziele. Die aßen, tranken, heirateten, ließen sich heiraten, haben ganz normal gelebt, haben ihr Leben weiter und weiter und weiter geplant. Und sie beachteten das nicht, also das Hauptziel beachteten sie nicht, bis die Sintflut kam und raffte alle dahin. Aber bei der Sintflut kamen nicht alle ums Leben, nicht alle. Noah und seine Familie, die wurden bewahrt. Die blieben am Leben. Noah ertrank nicht. Die starben nicht. Die sind entkommen. Gott hat sie gerettet. Die haben Gott Freude bereitet durch ihr Leben. Die haben Gott Freude bereitet dadurch, dass Noah, unser Beispiel, unser Vorbild, Noah hat Gott über alles geliebt. Er hat Gott vertraut, hat ihm gehorcht. Er hat ihm gedankt. Er hat im Sinne Gottes gearbeitet, gewirkt, ganz praktisch. Hat die Arche gebaut. Und zum Schluss hat Gott eingegriffen und hat ihn gerettet. Das war das Endergebnis. Meine Lieben, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Aber egal, was das sein wird, unser Schicksal ist festgelegt. Wenn wir Gott vertrauen, rettet er uns und bringt uns gut ans Ziel. Habt keine Angst vor der Zukunft. Vertraut Gott. Macht Gott Freude. Das Hauptziel unseres Lebens sollte sein, dass wir Gott Freude machen. Wir lieben Gott über alles. Wir vertrauen ihm. Wir gehorchen ihm. Wir danken ihm. Wir arbeiten für ihn. Und wenn wir das tun, dann rettet uns Gott. Nicht vor der Sintflut, sondern vor der Sünde. Er schenkt uns das ewige Leben. Das beginnt hier und jetzt. Wir leben hier und jetzt mit ihm zusammen. Und dieses ewige Leben mündet dann in die Ewigkeit hinein, in die ewige Gemeinschaft mit Gott, mit den Engeln, mit den anderen geretteten Menschen. Ich wünsche mir und euch, dass wir das als Hauptziel unseres Lebens haben, Gott Freude machen. Amen. Amen.